www.deutschenschlager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenschlager.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Am Mikrofon ist Erich Frischenschlager. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Ja, egal ob du Sportlerin bist oder Nicht-Sportlerin bist, das heutige Thema betrifft dich auf jeden Fall. Es geht nämlich um die oder um deine Beinachse. Ist die Beinachse funktionell oder ist sie irgendwie fehlbelastet? Und dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, Michael Meierhofer von der BSPA Innsbruck. Du kennst ihn schon, er war bei mir schon bei einer Folge dabei, da ist es um das Thema Spiraldynamik gegangen und heute sprechen wir über die funktionelle Beinachse. Die sollte nämlich auf jeden Fall gerade stehen, damit du später vor allem keine Probleme kommst. Da geht es um Hüfte, Knie, Sprunggelenk und ja, alles Weitere, das hörst du in dieser Podcast-Folge. Warum wir das Thema ausgesucht haben und warum Michael heute zu Gast ist bei mir, das hat mit der nächsten Fortbildung zu tun und dazu möchte ich dir jetzt gleich einen Tipp geben. Michael Meierhofer von der BSPA Innsbruck hatte ja im Mai schon eine Fortbildung über Spiraldynamik mit dem Schwerpunkt Wirbelsäule. Am 19. November folgt ein weiterer Teil mit Michael zum Thema 3D-Beinachsentraining nach den Prinzipien der Spiraldynamik. Ja, um was geht es hier? Es geht um die Achse von der Hüfte über die Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Sprunggelenk und Fuß. Genau diese Achse sollte bei Belastungen, gerade bei Alltags-, aber auch sportlichen Belastungen, in einer hochqualitativen und funktionellen Stellung vorhanden sein. Wenn man das nicht hat, dann können natürlich Schäden am Körper passieren. Und Michael zeigt euch in dieser Fortbildung, wie du mit deinen Athletinnen und Athleten daran arbeiten kannst, dass diese Achsen optimal belastet werden. Die Fortbildung findet wie beim ersten Mal mit drei Kameras statt. Michael verwendet eine Bewegungskamera, eine Anatomiekamera und eine Theoriekamera und mit diesen kann er dann schön umschalten, Übungen auch vorzeigen mit einem Testimonial, so dass das zu Hause bei euch im Wohnzimmer praktisch direkt auch umgesetzt werden kann auf einer Matte. Das hat im ersten Versuch bei der ersten Fortbildung sehr gut geklappt und dieses Konzept, das behalten wir natürlich bei für die Fortbildung am 19. November. Wenn du dabei sein möchtest, es gibt bereits Tickets dafür, schau auf bewegungsakademie.at, dort findest du die Fortbildung, mehr Infos noch dazu und auch den Link zu den Tickets, die gibt es jetzt sogar stark vergünstigt. Du kennst das schon, das sind die Early Bird Tickets, aber die gibt es nur mehr bis 15. Oktober. Also beeil dich und hol dir die limitierten Tickets auf bewegungsakademie.at. Ja, inzwischen hat Michael schon vor dem Mikrofon Platz genommen und ich möchte ihn gleich herzlich begrüßen. Servus Michael.
Grüß dich, servus Erich. Freut mich, dass ich wieder mit dabei sein darf.
Michael, du leitest ja die Instruktorenausbildung auf der BSPA in Innsbruck in deiner Funktion als Sportpädagoge und Athletiktrainer. Bist also viel mit Sportlerinnen im Training. Ist das Thema Beinachse für dich jetzt ein Pflichtpart, der erledigt werden muss? Oder machst du das so nebenbei mit? Wie fließt denn das in dein Training ein?
Ja, danke für die Anmoderation. Und ja, ist eine gute Frage. Also ja, generell geht es ja in meinen Trainings oder wenn ich mit Leuten arbeite, ganz viel um Bewegungsqualität. Also Bewegungsqualität ist für mich Trumpf. Es gibt nichts Wichtigeres als wir Bewegungsqualität. Lieber ist mir der Mensch transportiert 100 Kilo in der Kniebeuge, dafür ist die Bewegungsqualität hervorragend, als wir, er transportiert 120 Kilo und hat irgendwelche Einschränkungen. Das heißt, er knickt mit dem Knie ein oder kriegt einen runden Rücken oder sowas. Das heißt, also ich bin ein Verfechter von der Bewegungsqualität. Und wenn wir natürlich dann da die ganzen Beinübungen anschauen, ja, die wir brauchen, damit wir schneller laufen können oder höher springen, dann ist natürlich die Beinachse im Training für mich extrem wichtig, dass ich da ja meinen Fokus drauf setze.
Also grundsätzlich kann man sagen, ist die Beinachse wichtig auch für Kraftübertragung. Egal, ob man jetzt schneller laufen möchte oder auch höher springen möchte, ich brauche gute Kraftübertragung, das heißt eine funktionelle Beinachse, damit das gewährleistet sein kann.
Genau. Habe ich eine gute Beinachse, also ist da die Bewegungsqualität gut sozusagen, dann habe ich auch die Möglichkeit, dass das Ganze sehr smooth abläuft und ich nicht langfristig in Richtung einer Überbelastung von Gelenken, vom Gelenk, von Bändern, vom Meniskus oder so komme. Das ist die Idee. So wie gleich in der Wirbelsäule, gleich in der Schulter. Also es geht immer bei mir, geht's immer ums Gleiche, oder? Wir wollen funktionell, anatomisch korrekt den Körper belasten. Im Training. Im Wettkampf haben wir dann eh Situationen, wo es dann einmal nicht der Fall ist. Aber im Training versuche ich, in meinen Trainings, den Körper funktionell, anatomisch korrekt zu belasten. Und da hilft mir natürlich die Spiraldynamik wieder, das Konzept, weil ich da einfach ja, einen sehr guten Zugang zu dem Ganzen bekomme.
Jetzt Frage, erkennt man das erst, wenn es zu spät ist, dass man zum Beispiel die Beinachse nicht passt, also wenn man wirklich Fehlbelastungen hat? Oder kann man das wirklich im Vorfeld beim Training schon gut überprüfen? Oder kann es der Trainer überprüfen, ob die Beinachsen stimmen und ob man da in einer funktionellen Ebene unterwegs ist, damit man eben Sprungkraft und Geschwindigkeit entwickeln kann?
Ja, das erkennt man natürlich, nicht? Also da gibt es ja von der Physiotherapie macht das ja laufend nicht. Aber auch als Trainer oder als Trainerin habe ich die Möglichkeit, da durch Blickdiagnostik einfach durch hinschauen auf die Haxen, auf gut Deutsch, also ich schaue mir die Beine an, kann ich da schon sehr viel rauslesen. Also Klassiker ist, dass die Kniescheibe exakt nach vorne gerichtet ist, zum Beispiel.
Kniescheibe exakt nach vorne heißt wahrscheinlich, dass sie so gerichtet ist, dass sie der Zehenachse folgt. Also bei der tiefen Kniebeuge zum Beispiel hat man ja die Zehen so leicht auswärts gedreht und dann folgen die Kniescheiben praktisch der Zehenachse.
Genau, folgen den Zehen. Man sagt so dem zweiten Zeh circa, gell? Sollte die Kniescheibe folgen. Da habt ihr die Tuberose, das Tibia. Ich weiß nicht, wenn ihr mal auf eurer Knie greift und ihr geht zur Kniescheibe und dann geht es von der Kniescheibe ein bisschen Richtung Unterschenkel hinunter. Man merkt ja, dass da was so ein leichter Huckel ist, sozusagen. Nicht? Das ist die Tuberose, das Tibia, da wo die Patellasehne dann befestigt ist. Und der Körper ist ja hochintelligent. Nicht? Da entsteht natürlich immer sehr viel Zug. Nicht? Da ist die Patella befestigt nicht? Und somit entsteht da ganz, ganz, ganz viel Zug. Und der Körper sagt natürlich dann, ja, okay, fuck, viel Zug, somit ziehe mir ich was zu, wie? Und deshalb haben wir da so ein bisschen einen Hügel. Okay? Und diese Tuberose, das Tibia, ist schon mal ein guter Anhaltspunkt, oder? Wo geht die hin? Geht die gerade nach unten? Geht die leicht nach links? Geht die leicht nach rechts? So, da hat man schon den ersten markanten Anhaltspunkt, ja, ob man da schon eine gute Beinachse hat. Dann sagt man, banal sagt man, oder? Sprunggelenk, Kniegelenk und Hüftgelenk in einer Linie. Das ist das Einfachste, nicht? Und dann kann man natürlich Richtung Sprunggelenk dann einmal genauer hinschauen, kann man sagen, okay, welcher Knöchel sollte höher sein? Innenknöchel oder Außenknöchel? So, schaut es einmal nicht runter, sondern da gleich einmal überlegen ganz kurz, welcher Knöchel sollte höher sein? Innenknöchel sollte höher sein als wie der Außenknöchel. Das heißt, der Fuß ist auch ganz wichtig. Wir brauchen dieses Quergewölbe und dieses Längsgewölbe, dass das steht, damit wir dann eine gute Beinachse bekommen.
Wenn jetzt der Innenknöchel absinken würde, dann wäre wahrscheinlich die Fußgewölbemuskulatur unterentwickelt oder man hat so einen Senkfuß. Hm?
Genau, und das kann dann zum Beispiel kein Knickfuß sein, nicht? Und das kann dann zu einer X-Beinstellung führen. Das heißt, es geht ganz viel vom Fuß natürlich aus. Das Knie ist sozusagen in der Mitte der Spielball. Entweder, also man schaut immer den Fuß an und man schaut die Hüfte an. Das ist interessant. Dreht sich der Oberschenkelkopf in die richtige Richtung im Hüftgelenk und steht der Fuß unten richtig, kann das Knie gut arbeiten. So, das Problem ist meistens nicht im Knie, wenn es um die Beinachse geht, sondern ich muss immer einen Stück höher und einen Stück drunter schauen. Das heißt, Beinachse hat immer etwas zu tun mit Fuß oder Hüfte. Die zwei Dinge schaue ich mir an.
Das heißt, es geht dann darum, dass die Muskulatur, die diese Gelenke stabilisieren, also Hüfte, Knie und Sprunggelenk, dass die nicht abgeschwächt ist und dass sie auch nicht verkürzt ist, dass sie also optimal arbeiten können und das Gelenk in ihrer Funktion erhalten.
Genau. Und da ist so einer der wichtigsten Indikatoren, wenn man das einmal verstanden hat, dann tut man sich schon relativ leicht beim Training. Also wenn ich im Hüftgelenk beuge, das heißt in Anführungszeichen, du stehst Einbeinstand und ziehst dein Bein nach oben, das heißt wie beim Lauf, wie beim Sprint, ist das Spielbein. Also das Spielbein, okay, das wäre jetzt das rechte Bein, dann muss der Oberschenkel nach außen rotieren. Das ist was Wichtiges. Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich schon relativ viele Übungen gut anleiten. Also der Oberschenkel rotiert nach außen. Das heißt, wenn ich eine Kniebeuge mache, die gehe langsam tief, dann soll der Oberschenkel noch leicht nach außen rotieren. Das macht unser Iliopsoas. Iliopsoas, ganz ein wichtiger Muskel, was das anbelangt, der macht diese Außenrotation. Nicht ganz so lang, aber ist der wichtigste in dieser Außenrotation. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich das habe.
Um stabil zu bleiben.
Genau, um stabil zu bleiben. Oberschenkel dreht leicht nach außen, Unterschenkel ganz leicht nach innen.
Das wird oft und das vergessen. Ist wahrscheinlich schon so, dieser Verschraubungseffekt auch schon von der Spiraldynamik, von dem Konzept her, oder?
Genau. Das wird oft vergessen, oder? Also das Kniegelenk ist ja ein Drehscharnier, sagt man jetzt wieder, ein Drehscharniergelenk, oder? Und im gebeugten Zustand kann das Kniegelenk oder dreht der Unterschenkel, kann der Unterschenkel Innenrotation machen und eine leichte Außenrotation. Und das ist wichtig, dass er das kann. Kann er das nicht, kann ihn nicht optimal belasten.
Okay. Du hast vorher das Beispiel Kniebeuge angesprochen und da ist ja die Knieachse ein wesentlicher Punkt, damit man zum einen stabil bleibt, aber dass da keine Fehlstellungen passieren. Also wenn man zum Beispiel zu viel Gewicht hat. Und ein Klassiker, den ich kenne zum Beispiel, ist, dass man ab einem gewissen Gewicht die Knie so nach innen klappen, nicht? Oder zumindest bei einem Bein.
Ja.
Das wäre wahrscheinlich eine klassische Überlastung, nehme ich an, oder?
Ja, Überlastung einfach zu viel Gewicht.
Genau.
Er kann es nicht stabilisieren.
Ja. Also da wäre auf jeden Fall wichtig, dass man weniger nimmt, nicht? Und dass man es technisch sauber macht.
Genau, so ist es.
Bewegungsqualität.
Bewegungsqualität geht vor. Also dann sage ich dann, haben wir wieder Gewicht runter und dann schauen wir, wie wir es stabilisieren können.
Ja, und wenn wir uns das System jetzt anschauen, Hüfte, Knie, Sprunggelenk, bei der tiefen Kniebeuge, wie müsste man das durchführen? Vielleicht kannst du das ein bisschen beschreiben, dass man da beinachsentechnisch sauber dabei ist.
Ja, da, wenn wir uns von unten anschauen, oder? Also wir haben einen satten Sohlenstand, Zehen können gerade nach vorne schauen, können aber ganz leicht nach außen gedreht sein, der Fuß. Wir haben einen Drei-Punkte-Stand sozusagen, das heißt, Großzehenballen, Kleinzehenballen haben Berührung. Die ganze Außenkante vom Fuß hat Berührung und dann die Ferse. Und in der Ferse sind wir eher am Außenpunkt. eher ein bisschen mehr am Außenpunkt. Das ist einmal essentiell. Also die Kniescheibe schaut über dem zweiten Zeh und dann geht es gerade hinauf zur Hüfte. Und das ist immer so das Thema Hüfte, was ist damit gemeint? Also ins Hüftgelenk hinein, nicht auf der Außenseite, sondern wirklich ins Hüftgelenk hinein. Das wäre da interessant.
Und bei der tiefen Kniebeuge dürfen die Kniescheiben natürlich über die Zehen hinausgehen, also wenn man die Beinachse jetzt richtig belastet. Würdest du das bestätigen als Profi?
Und das ist auch so ein Humbug, was dann oft herumschwirrt, oder? Wenn in einer Tiefkniebeuge dürfen die Knie natürlich über die Zehenspitzen hinausgehen. Ganz klar. So ist es, genau. Und das ist auch noch immer so, was man sich sehr häufig höre in den Ausbildungen. Ah, das Knie darf da nicht drüber. Doch, in der tiefen Kniebeuge darf das Knie drüber. Und tiefe Kniebeuge heißt Ass to the Grass.
Ja, Ass to the Grass. Das habe ich sogar mal in einer Podcast-Folge verarbeitet. Das war die Folge 106. Da ging es um die Kniebeuge, um die Tiefe und die ultimative 5-Punkte-Anleitung zu einer technisch sauberen Ausführung. Da haben wir das festgelegt, auch das Ass to the Grass. Das kommt ja aus England. Aber sehr guter Punkt. Ja, viel wichtiger ist ja, dass man die Füße extrem neutral belastet. Das heißt, Zehenballen und Fersenballen sollte gleich belastet sein, dass man nicht eine Vorlage oder eine Rücklage bekommt. Ich glaube, das ist viel eher der Punkt, speziell wenn man Zusatzgewicht auf den Schultern hat.
Satter Sohlenstand, sage ich immer dazu. Also diesen satten Sohlenstand. Und da ist halt wichtig, und da ist halt sehr häufig, dass das obere Sprunggelenk also das ist sehr wichtig, das muss sehr mobil sein, damit es hinhaut. Also sehr häufig, wenn der Unterschenkel nicht nach innen rotiert, sondern stehen bleibt, der braucht ja diese leichte Innenrotation, haben wir gesagt, wenn wir beugen im Kniegelenk. Wenn diese Innenrotation nicht da ist, dann kann er nicht nach vorne rollen, der Unterschenkel.
Genau, dann ist ja die Tiefe limitiert, ne? Also wie weit man runterkommt.
Ein super Test, also ganz ein simpler Test ist, was machen könnt, die Beine ganz eng zusammen und dann in die tiefe Hocke gehen. Kann ich da in der tiefen Hocke sitzen, dann ist die Sprunggelenksbeweglichkeit okay. Kann ich in dieser tiefen Hocke nicht sitzen, dann haben wir aber ein Problem im oberen Sprunggelenk. Das wäre ganz ein simpler Test, was ich mit den Athleten durchführe.
Sollte man nicht hüftbreit stehen bei der tiefen Kniebeuge, damit man das Becken so tief wie möglich runterbekommt?
Im Training definitiv. Aber als Test ist es die enge Kniebeuge, einfach zum Schauen, ist die Sprunggelenksbeweglichkeit da. Da brauche ich jetzt da nicht was machen, da kann ich mir einfach tief gehen, eng, und die Arme sind eng am Körper. Das heißt, ich darf sie nicht nach vorne strecken, sondern die Arme sind eng am Körper. Das ist ein reiner Test. Hat noch nichts mit einer Kraftübung zu tun.
Schauen wir uns das Thema jetzt einmal andersherum an, Michi. Was passiert denn eigentlich, wenn man eine Fehlstellung hat? Was passiert da?
Also wenn man jetzt ein X-Bein hat, dann wird die Außenseite vom Kniegelenk überbelastet. Und wenn man O-Beine hat, dann wird die Innenseite überbelastet vom Kniegelenk. Das heißt, wenn das über langen Zeitraum passiert, dann können da natürlich Probleme entstehen, bis hin zu einer Arthrose.
Mhm. Weil der Druck auf den Meniskus also überproportional groß ist und nicht ausgeglichen über die gesamte Fläche?
Zum Beispiel. Also es ist relativ simpel, nicht? Der Körper ist so gebaut, dass er die Kraft gut verteilen will. Nicht? Und wenn wir natürlich jetzt hergehen und sagen, okay, wir verteilen das nicht mehr auf das ganze Tibia-Plateau, sondern nur auf einen gewissen Teil, dann wird natürlich ein Teil überbelastet.
Mhm. Jetzt gibt es gewisse Sportarten, die neigen dann zu X-Beinen oder zu O-Beinen. Also bei O-Beinen fallen wir sehr in gleich einmal Fußball ein, da kenne ich persönlich einige, die sehr viel Fußball gespielt haben und die schließen die Füße unten und dann kann man durchschauen zwischen die Knie. Ne? Mhm. Das ist der Klassiker.
Meine These dazu ist, oder? Es wird ja im Fußball ganz viel mit dem Innenriss gespielt, oder? Das heißt, das Bein wird ganz oft ausgedreht nach außen. ganz viel laufend, oder? Und das ist so meine These dazu. Ja. Ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt, also ich weiß es jetzt, habe da keine Studie dazu, aber meine These ist durch dieses Außenrotieren, ständige Außenrotieren, oder? Ja, passiert das.
Logisch war es, ja. Und oft ist es so, dass gerade Frauen oft zu X-Beinen tendieren.
Ja, bei den Damen haben wir ja, die haben ja ein breiteres Becken als wie die Herren generell genetisch, oder? Und somit ist natürlich die Achse da schon etwas anfälliger, dass in Richtung X-Beine geht. Das heißt, sie haben eher ein breiteres Becken und somit ist es natürlich dann auch schwieriger, nicht, dass du da gerade Achsen herbringst. Also das ist sehr häufig. Und X-Beine haben natürlich auch immer etwas zu tun mit einer schwachen Glutealmuskulatur beziehungsweise schwachen Außenrotatoren.
Da könnte jetzt wieder ein Krafttraining helfen, oder? Also, dass man gerade die Muskulatur, die hier halt stark beteiligt ist und das Gelenk halt stabilisiert, dass die ordentlich gekräftigt wird.
Ja, Gesäß ist sicherlich ein interessantes Thema da, dass der Gesäßmuskel gut arbeitet. Und jetzt geht's los, nicht? Es ist halt doch nicht so simpel, nicht? Weil das hat dann auch was mit der Beckenstellung zu tun, nicht? Das heißt, habe ich eher ein Hohlkreuz sozusagen, so wird das Becken gekippt, dann tendiere ich zu X-Beine, oder? Und richte das Becken auf mehr, dann gingen die Beine auseinander. Also das kann man auch wieder selber mal probieren reinzuspüren. Muss man sich jetzt erst ein bisschen locker machen, das heißt erst ein bisschen durchschütteln alles, sie dann hinstellen parallel. Beide Füße auf dem Boden, hüftbreit auseinander. Und dann einfach einmal nur das Becken aufrichten und schauen, was die Knie machen wollen, beziehungsweise was die Beine machen wollen. Und dann das Becken in die andere Richtung bewegen. Und einfach beobachten, versuchen zu spüren, ist keine leichte Übung, was im Kniegelenk passiert. Und meistens merkt man das dann schon, dass ein ganz leichter X passiert beim extremen Hohlkreuz. Und ein ganz ein leichtes O und das Becken extrem aufgerichtet wird.
Ich versuche das gerade vor dem Mikrofon. Es funktioniert, ja. Genau so ist es. Jetzt bei anderen Sportlern, zum Beispiel bei Skifahrern, ja, im Wintersport, ja. Tendieren die auch mehr zu O, weil einfach mehr Druck durchgeht durch den Körper, durch die Fliehkräfte auch, also gerade bei den schnellen Disziplinen?
Gute Frage. Das kann ich jetzt so nicht beantworten. Beim Skifahren haben wir einfach ein riesengroßes Problem, dass der Unterschenkel einzementiert ist, nicht? Durch den Skischuh. Durch den Skischuh haben wir einfach das Problem, dass der da den Knöchel nicht wirklich gut bewegen kann, oder? Und wenn wir uns jetzt das funktionell anschauen, schaut es so aus, dass das obere Sprunggelenk sollte sehr, sehr beweglich sein. Das Kniegelenk schauen wir ganz viel auf Stabilität, also das sollte in der Achse bleiben und das Hüftgelenk ist auch wieder sehr beweglich. Und im Skifahren dreht sich das Ganze halt um. Und dann wird es natürlich gefährlich. Das haben wir da sehr häufig Knieverletzungen.
Genau, Sprunggelenk ist unbeweglich im Skischuh, da geht nichts. Und jetzt wird praktisch jeder Schlag geht bis zum Knie rauf und dadurch kommen dann auch die Bänderverletzungen.
Ja.
So wie es bei den Damen oft ist.
Ja, und ja. Der Ski fährt um die Ecke, ja, und der fährt da nicht mit dem Material, ja. Mit dem Material, was die haben, ja. Nicht? Und diese mittlerweile auch diese kunstschneeharten Pisten, oder? Extrem aggressiv, oder? Ja, und wenn du das muskulär nicht erhebst, beziehungsweise da schon voll schon stehst, nicht? Und ja, hast Pech gehabt.
Speziell beim Skifahren, aber auch bei anderen Sportarten spricht man ja von Achsenparallelität. Gemeint ist die das Hüftgelenk, das Kniegelenk, das Sprunggelenk wieder. Also wenn wir hier eine Querachse einziehen würden, dann sollten diese drei Achsen annähernd parallel sein. Und hilft uns jetzt dieses Bild deiner Meinung nach, wenn es darum geht, eine solide Beinachse zu entwickeln, dass wir versuchen, achsenparallel hier zu arbeiten?
Ja, ich glaube, das kommt jetzt vom Skifahren, oder? Genau, wenn du natürlich jetzt eine Innenlage hast, oder? Oder eine Kurvenlage, sagt man ja im Unterricht Innenlage sagt man immer, sondern Kurvenlage. Das heißt, wenn du jetzt eine Kurvenlage hast, du lehnst dich sozusagen nach innen, oder? Dann ist mein größter Angriffspunkt der Außenski. Und da haben wir den Großzehenballen, oder? Und über den Großzehenballen, da ist ja die Kante vom Ski, da haben wir dann den größten Druck, nicht? Dann wäre natürlich interessant, dass Großzehenballen und Knie sozusagen und Hüfte da in einer Linie ist. Ist das nicht der Fall, nicht? Das heißt, wenn ich zu wenig Kurvenlage herbringe mit dem ganzen Körper, ist ja sehr häufig, dass manche Personen, die nicht so gut Skifahren, dann ganz gern den Ski noch ein bisschen mehr kanten und das machen sie dann mit einem X nicht. Also die Achsenparallelität macht definitiv Sinn. Wir haben ja auch eine Achsenparallelität beim Gehen, nicht? Stimmt nicht ganz, das Becken ist nicht ganz gerade, nicht? Sondern eigentlich haben wir einen funktionellen Beckenschiefstand. Wenn wir laufen, haben wir einen funktionellen Beckenschiefstand. Das heißt, das Standbein und Spielbein und das Spielbein vom Becken, das Becken ist höher. Das heißt, es geht ganz leicht nach. Das heißt, wenn ich jetzt auf meinem linken Bein stehen würde, dann ist das Becken auf der linken Seite tiefer als wie auf der rechten Seite.
Genau, sobald man den Oberschenkel hebt, anhebt zum Schritt oder beim Laufen oder so, dann hebt sich das Becken ein bisschen mit. Ne? Ja, nein, aber ich finde, das ist ein gutes Bild, die Achsenparallelität, weil wenn man sich vorstellt, man steht gerade, das Gewicht so circa 50-50 verteilt und man geht in eine O-Beinstellung, dann passt ja die Achse ist ja dann nicht mehr parallel. Nicht? Also vom Bild her, wenn man das versucht aufrechtzuerhalten, diese Achsenparallelität, dann hat man wahrscheinlich auch eine sehr funktionelle Beinachsenstellung. Ne?
Genau. Man muss halt nur ein bisschen aufpassen mit der Achsenparallelität, weil dann im Gehen oder im Laufen ist das dann nicht mehr der Fall, weil da kommt diese 3D-Komponente dazu. Das heißt, das Becken steht funktionell schief und damit wir das gut ausgleichen können, kommt dann eine Rotation von oben dazu, vom Oberkörper. Das heißt, der Mensch ist ja Kreuzgänger. Okay? Das heißt, wenn ich laufe, ist ja, wenn das rechte Bein oben ist, ist der linke Arm vorne. Normalerweise. Okay? Also, das nennt sich Kreuzgang. Und das brauche ich, diese Rotation, oder? Im Oberkörper, damit ich optimales Gleichgewicht halten kann. Wenn das nicht stattfinden würde, dann wird der Mensch ja so nach links und nach rechts so seitlich gehen. Macht er nicht, sondern er sollte eigentlich über die BWS rotieren. Deshalb sollte er die BWS, also die Brustwirbelsäule, sehr gut mobil sein, damit er da das gutes Gleichgewicht halten kann.
Michael, viele Übungen zum Thema funktionelle Beinachse wirst du ja am 19. November in deiner Fortbildung auch machen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Vielleicht gibst du mal einen kurzen Einblick, wo du deine Schwerpunkte liegen.
Wer meine Seminare kennt, der weiß, dass mein Schwerpunkt immer auf der Praxis liegt. Also wir werden jetzt da nicht stundenlang über die Beinachse philosophieren und was man nicht alles machen könnte, sondern wir schauen uns ganz klar an, was gibt es für Tests, dass ich mal sehe, okay, was kann der nicht, was braucht er nicht und dann ganz viel Übungsrepertoire, wie man da üben kann, damit der Mensch in eine gute Position kommt. Das heißt, das ist der Schwerpunkt bei mir. Es gibt einen theoretischen Input und dann gibt es immer dazu Übungen. Das heißt, wichtig ist bei den Fortbildungen, dass ihr euch auch Platz schafft zum Mitbewegen, weil wir natürlich ganz, ganz, ganz viel ausprobieren werden und ganz viel ins Spüren auch gehen.
Für die Praxis hast du ja dein Dreikamera-Konzept. Das hat ja bestens funktioniert bei der letzten Fortbildung. Also eine Kamera auf dein Gesicht für Erklärungen, eine Kamera auf die Matte, wo du dann die Übungen vorzeigst mit einem Testimonial. Da sieht man wirklich sehr schön, was sich da tut und was gefordert ist. Und eine Kamera für spezielle anatomische Erklärungen, die hast du auf ein Skelett gerichtet. Und dein Termin ist ja von Halloween nicht weit entfernt. Also das Skelett ist ja dann durchaus passend für den Herbst.
Genau, das habe ich letztes Mal so gemacht und werde ich auch so beibehalten. Also diese drei Kameras haben sie bewährt und machen natürlich ja, coole Abwechslung ist das, nicht? Wenn da durch die Gegend geschalten wird, das hat definitiv was.
Ja, es ist abwechslungsreich und es ist perfekt, um zu Hause die Übungen gleich nachzuvollziehen und mitzumachen, finde ich. Also da hat macht online, es ist eine neue Dimension eigentlich von einer Online-Fortbildung.
Ja, ist geil, wenn du das sagst. Ist cool, es gefreut mich, wenn du sagst, das ist eine neue Dimension.
Ja, finde ich schon. Grundsätzlich haben ja Online-Fortbildungen schon ihre Vorteile. Erstens einmal ist es für die Teilnehmer extrem niederschwellig, dass man sie konsumiert. Man braucht nirgends hinfahren. Und es eignet sich natürlich speziell für theorielastige Themen. Die Frage ist immer, wie kann man Bewegungs- oder Sportthemen hier rüberbringen? Und dafür ist dein System, also mit dieser Bewegungskamera auch, finde ich, sehr zielführend. Und die Rückmeldungen von der ersten Fortbildung haben das ja auch bestätigt. Also da haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer extrem profitiert davon.
Ja, das gefällt mir. Das ist cool. Mir macht es ja so am meisten Spaß.
Also somit kann man sagen, ist das eine ideale Fortbildung für alle Athleten, Athletinnen, Athleten und Trainer und Trainerinnen, die eben Athleten betreuen, und um gleich mitzumachen und einfach gute Übungen da gleich präventiv umzusetzen.
Definitiv, und die einfach wieder ein bisschen eine Idee kriegen über die funktionelle Anatomie. Da merke ich sehr häufig, oder da ist viel Potenzial, da kann man noch ganz viel rausholen, damit das Training, die ja ganz viele Leute schon ein hervorragendes Training machen, damit das Training noch mehr Qualität kriegt. Und da hilft natürlich die Prinzipien von der Spiraldynamik, können da extrem gut helfen, da noch mehr aus seinen Trainings und seinen Athleten rauszuholen, beziehungsweise die noch mehr zu unterstützen.
Ja, schöner Schluss, Michael. Vielleicht ganz am Ende noch, gibt es eine beste Übung, wo man Beinachse trainieren kann? Oder ist es eher so ein Zusammenspiel von mehreren?
Also Beinachse übt man am besten mit einbeinigen Übungen. Also das ist sicherlich das High-End, das Top. Und da ist dann natürlich die alle möglichen Ausfallschrittvariationen sind sicherlich einer meiner Favorites. Das heißt Ausfallschritte super in allen möglichen Variationen.
Super, das nehmen wir gleich mit. Und dann können wir uns die Zeit vertreiben mit einbeinigen Übungen bis zum 19. November. Und dann gibt es wieder mehr. Ja, Michael, danke für den Input und ich freue mich auf unsere Fortbildung.
Erich, vielen lieben Dank nochmal für die Einladung und freut mich, dass ich da was machen kann. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß beim Üben und beim Ausprobieren dabei. Ciao, servus!
erichfrischenschlager.com Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.